SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nabila Tassi, hallo. SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen, Steven am Palagan.
Vielen Dank für die Einladung.
Toll, dass du da bist. Wir duzen uns, warum eigentlich? Weil wir gleich alt sind und ähnlich aussehen.
Brillenträger.
Zu viel gemeinsam, um uns zu siezen.
Aus NRW in Stuttgart gelandet.
Okay, also du bist evangelischer Theologe, du bist Autor, du bist Moderator und einer von den Menschen, mit dem man eigentlich über alles reden kann. Muss man nur kurz anstupsen, dann kommt irgendwie was. Bist auch wahnsinnig gern hergenommen, in allen möglichen Podcasts das Tagesgeschehen zu kommentieren. Worüber sprichst du denn gerade am liebsten?
Ich habe einmal einen Podcast gemacht für die Zeit und da sollte ich gar nicht so viel erzählen, sondern ein Kichererbsen-Curry kochen. Und ich bin nie wieder aus einer Sendung weggefahren und habe gedacht, boah, das war wirklich fantastisch. Und ich dachte, eigentlich schmeiße ich das jetzt alles hin und ich werde jetzt Food-Influencer oder so. Oder ich mache Dolase in der FAZ und mache jetzt Restaurantkritiken. Also wenn du mich so fragst, ich würde am liebsten übers Reisen, übers Essen, über Musik, über Kunst und Kultur sprechen. Wenn du mich jetzt auf Politik festnageln würdest, dann würde ich sagen, in Politik, das ist so mein Brot- und Buttergeschäft.
Ja, also wenn man das jetzt mal so nebeneinander legt, dann sprichst du ja eigentlich nur über Innenpolitik und wenig übers Reisen und übers Essen. Jetzt mal dieses Curry, würde ich sagen, das war so eine Einzelfall. Ein Einzelfall, oder wie nennt man das? Ausreißer. Das war ein Ausreißer.
Ausnahme.
Na, du bist ja auch eine sehr öffentliche Person. Viele Menschen kennen dich, weil du rhetorisch sehr gut bist und sehr engagiert, stark in der Argumentation und so weiter. Aber irgendwie gibt es extrem wenig über dich als Person zu lesen. Vielleicht ist es irgendwo in den Untiefen des Internets zu finden, aber schon wieder verschwunden. Aber ich finde, du hast ja einen wirklich spannenden Weg hinter dir. Du bist nämlich ehemaliger Personalmanager, hast viele Jahre in Unternehmen gearbeitet, bist gleichzeitig studierter Theologe und jetzt irgendwie eigentlich mehr Publizist. Und das sind ja völlig unterschiedliche Dinge. Wie kriegt man das alles in eine Schnur, an eine Lebenskette rein?
Ich weiß gar nicht, wie man das zusammenbekommt. Manchmal frage ich mich das tatsächlich. Also ich habe vor 100 Jahren evangelische Theologie studiert in Bochum. Ich habe sehr gerne studiert. Ich war und bin gläubiger Christ und habe mir überlegt, okay, das möchte ich weiter erforschen. Ich habe gar keinen richtigen Berufswunsch gehabt. Habe während des Studiums festgestellt, okay, das mit dem BAföG, das wird ein bisschen schwierig. Ich hatte familiär ein, zwei Themen und habe dann angefangen zu arbeiten. Und weil ich in Bochum studiert habe, habe ich bei einer Firma, die jüngeren Menschen heute möglicherweise gar nicht mehr kennen, die im Mobilfunkgeschäft ganz groß war, angeheuert. Nämlich eine Firma mit dem Namen Nokia, die in Bochum noch Telefone hergestellt hat. Damals 1 Million verkaufte Telefone am Tag.
War das noch zu dieser legendären Knochenzeit? Also als es noch die Knochen...
Die hatten damals schon das N95 und N96. Das war so die... Das war so der Übergang und der Versuch, in die Smartphone-Welt hineinzukommen. Und ich kann dir wirklich sagen, 2008 war das, die haben damals Apple und das iPhone wirklich verlacht. Also diese Arroganz und die Hybris, mit der man dort agiert hat, auch weil man so Marktführer war, viele Jahre das Mobilfunkgeschäft geprägt hat. Genau, ich habe da angefangen, weiß ich nicht, am 7., 8., 9. Januar oder so. Morgens um 9 fing es an, ich kam also dahin, waren wir alle nett, holten mich ab und so um 9:30 wurden die irgendwie unruhig. Und dann wurden wir dann alle in so einen Konferenzraum bestellt und da saß dann der Bereichsleiter, guckte uns alle an, wie 10 Tage Regenwetter und sagte, ich habe eine ganz schlechte Nachricht für euch, wir schließen diese Firma und diese Fabrik und ihr werdet alle euren Job verlieren. Und ich dachte nur, okay, das ist jetzt aber eine ganz schön schnelle Kündigung, so innerhalb von einer halben Stunde, nachdem die 2,5 Jahrzehnte dort irgendwie diese Factory hatten und die haben ja auch bei Grätz irgendwie Fernseher zusammengeschraubt, also wirklich krass. Und bin von Nokia dann weiter als Werkstudent irgendwie zu ThyssenKrupp gekommen, habe Datenbanken programmiert, Vertriebsstrategien aufgeschrieben und habe dann, weil ich ja evangelische Theologie studiert habe, bereits irgendwie in der Wirtschaft war, ich mit meiner Band einigermaßen erfolgreich war.
Das stimmt, das hatte ich vergessen, Entschuldigung.
Das ist völlig, völlig okay.
Ein Mensch mit 1000 Bezeichnungen, die man sein Leben lang eigentlich versucht zu sammeln und dann irgendwann Opfer seiner eigenen Sammelwut wird. Was bin ich denn jetzt eigentlich? Aber du bist, darauf würde ich gerne nochmal hinaus, du hast gesagt, du bist gläubiger Christ und hast deshalb evangelische Theologie studiert, bist dann aber einen anderen Weg gegangen. Warum? Also wo sind da die Gabelungen in deinem Leben, wo du gesagt hast, evangelische Theologie studieren, ja, das beruflich ausüben in irgendeiner Form, nein.
Da kann ich ja ganz hervorragend wieder anknüpfen an das, was ich gerade gesagt habe.
Ja, das war der Plan.
Ich bin dann durch das Studium gegangen, habe irgendwie gearbeitet, also auch in diesem Wirtschaftsunternehmen gearbeitet, habe dann verstanden, wie diese Logiken dort sind. Habe die Theologie gemacht und wie gesagt, war dann irgendwie mit der Musik unterwegs und habe da, also wir hatten noch einen Plattenvertrag und war dann auch irgendwie in den Alternative Charts und ja, tatsächlich war die Weggabelung nämlich die, werde ich Pfarrer in der evangelischen Kirche, werde ich Manager oder werde ich Rockstar? Und ich wäre am liebsten natürlich Rockmusiker geworden, aber es war irgendwie abzusehen, dass, vielleicht ist das auch ein bisschen schwäbisch, es war abzusehen, dass das karrieremäßig möglicherweise nirgendwo hinführt. Und als Pfarrer habe ich mich einfach nicht gesehen. Mir war der Job zu klein, mir war dieses Repetitive, also sich immer wiederholende, jeden Sonntag dieselbe gleiche Liturgie, dieselbe Art der Arbeit. Du hast im Prinzip keinen Konkurrenzbetrieb. Du kannst nicht sagen, ich finde die evangelische Kirche blöd, ich gehe jetzt dann bei den Katholiken nochmal 2 Jahre gucken.
Na, das ist ja nicht der Sinn der Sache.
Das ist nicht der Plan.
Aber und alle Pfarrer werden dir jetzt übrigens natürlich und Pastoren und so weiter werden dir ja jetzt widersprechen und werden
sagen,
das ist der spannendste Beruf und das, was du da gerade dargestellt hast, nur ein minimalst kleiner Anteil dessen, was da gemacht wird.
Absolut, das sollen sie unbedingt. Ich zehre auch vom Widerspruch. Aber ich habe, weil ich in diesen Unternehmen schon tätig war, wenn auch nur als Werkstudent, aber bei ThyssenKrupp habe ich dann immer mehr gemacht, festgestellt, okay, nee, auch dieses Internationale, die ständigen Herausforderungen, sich mit Sachen auseinandersetzen, die gar nicht zu meinem Kerngeschäft, noch nicht mal zu meinem Interessensgebiet passen, aber mich da reinzufuchsen. Ich habe mit IT nichts zu tun gehabt, mit Datenbanken nicht, mit Logistikketten und ich habe für ThyssenKrupp mich mit diesem Produktionssystem des Linz-Donnerwitz-Verfahrens irgendwie auseinandergesetzt. Das fand ich schon fantastisch und bin da ehrlicherweise bei geblieben.
Du bist dann bei Human Resources gelandet, also bei Personalmanagement, könnte man sagen. Bist dann Personalmanager. In deiner Vita findet sich eine ganze Menge Baden-Württemberg und unter anderem auch Stuttgart. Und jedes Mal, wenn ich das sage, brichst du irgendwie so ein gewisses Gelächter aus. Ich weiß gar nicht, was daran so witzig sein soll. Du hast doch hier gelebt mehrere Jahre.
Ich habe ich hab tatsächlich nicht hier gelebt. Ich habe aber für 2 Unternehmen gearbeitet, die sehr schwäbisch sind. Und ich führe sie auf, eben in meiner Vita, und ich bin auch ganz stolz darauf, dass ich dort sein durfte. Gleichzeitig bin ich als Rheinländer und als jemand, der aus Nordrhein-Westfalen kommt, so regionalpatriotisch angelegt, dass die Verbindung mit mir zu Stuttgart oder mit mir zum Ländle, irgendwie ich merke, dass da etwas kitzelt in meinem Kopf. Und genau, also ich war Personalleiter für eine kurze Zeit nur für die Hydrauliksparte des Würth-Konzerns. Und habe dort 2 Unternehmen geleitet und ich war 7 Jahre in der Unternehmensberatung des Porsche-Konzerns bei MHP, die sitzen in Ludwigsburg, und habe dort Personal- und Organisationsentwicklung beraten.
Was hast du da gelernt über Menschen?
Das, was man als Domänenwissen bezeichnet, also Fachexpertise, ist in 80% der Fälle egal. In den allermeisten Fällen geht es darum, sind die Leute verbindlich? Halten sie ihr Wort? Kannst du dich darauf verlassen? Sind sie charakterstark? Können sie auch in unsicheren Zeiten die Ehrlichen eine Rückmeldung geben? Und große, auch internationale Projekte in Unternehmen, ob IT, Personal oder sonst wo, leben davon, dass Menschen einfach charakterstark sind und nicht davon, dass die richtigen Fachentscheidungen getroffen werden.
Und wie stringent werden diese Kriterien bei der Jobauswahl dann tatsächlich auch angelegt?
Ich würde sagen, man achtet zu 90% auf Fachexpertise und zu 10% auf persönlichen Fit. Und eigentlich müsste es andersrum sein.
Ich habe noch eine interessante Frage von Matthias aus Kraichtal, SWR1-Hörer. Der hat eine Frage an dich. Er meint, also du meinst, du bist gläubiger Christ. Was ist denn der Unterschied zum normalen Christen, möchte er wissen.
Also in Deutschland ist es ja so, dass man sich gar nicht so sehr aussuchen kann, welcher Religion man angehört, wenn man nämlich in eine christliche Familie hineingeboren wird. Dann wird man im Säuglingsalter getauft, lebt dann sein Leben vor sich hin und wird dann später konfirmiert, also bestätigt seinen Glauben. Das ist ja schon mal ein sehr, sehr gutes Konstrukt und Werkzeug. Ich möchte den Menschen ihren Glauben weder besprechen, absprechen noch irgendwie zusprechen. Aber ich glaube, man kann ganz wunderbar durch die Kasualien und durch die Feiertage durchkommen in Deutschland mit einem christlichen Gütesiegel ohne sich irgendwie reflexiv innerlich mit dem Glauben auseinanderzusetzen.
Du bist jetzt studierter Theologe, evangelischer Theologe, und hast gerade gesagt, der Unterschied ist, dass man so ganz entspannt durch die Feiertage kommt, die so für sich so mitnimmt, das sind meine Feiertage, aber du sprichst, glaube ich, eher von so einem gelebten Glauben. Habe ich das so verstanden?
Na, ich glaube, dass du in Deutschland, wenn du jetzt irgendwie christlich getauft bist, ob jetzt evangelisch oder katholisch beispielsweise, in einer christlichen Familie aufwächst, in einer christlichen Umgebung, vielleicht sogar noch in einem Bundesland, in dem an jeder öffentlichen Einrichtung irgendwie ein Kruzifix hängt, dass du dich als Eigenschaft durchaus wunderbar als Christ identifizieren kannst. Das muss aber jetzt nicht bedeuten, ob du einen inneren Antrieb oder irgendwie einen Glauben hast, der sich als christlich offenbart. Das gibt es übrigens in meiner Familie auch in allen anderen Formen und Farben. Also die Singhalesen in Sri Lanka sind ja weitestgehend buddhistisch. Da würde ich jetzt auch nicht sagen, ob die jetzt alle religiös sind. Teile meiner Familie sind Hindus. Wenn du die fragen willst, dann würde ich auch sagen, ach komm, geh mir weg damit. Aber bei der Frage, welche Religion hast du, würden sie auch sagen, ich bin Hindu. Und ein sehr plakatives Beispiel, muss ich ja sagen, das ist auf der politischen Ebene ja vollkommen irrelevant, aber für mich persönlich hat es dann doch irgendwie, habe ich gemerkt, hat es etwas mit mir gemacht, war die Hochzeit von Christian Lindner auf Sylt. Und Christian Lindner hat das ja dann irgendwie, da gab es ja so zwei, drei Kritikpunkte, und die sind mir, all diese Punkte sind mir total egal. Es soll jeder so machen, wie er mag. Jeder soll so heiraten, hat Auto fahren und fliegen.
Mir also ist zu pompös und der Merz mit seinem Privatflieger.
Mir ist es Ganze. Wirklich, das es ist egal. Also man kann nicht, ich kann nicht genügend und hinreichend anzeigen, wie egal es mir ist, wie Leute heiraten. Also wenn die sich blau anmalen und die Blue Man Group auf ihre Hochzeit einladen, wie gesagt, mach, wie du magst. Wo ich Schwierigkeiten mit hatte, war die Tatsache, dass beide ja aus der Kirche ausgetreten sind. Und zwar auch sehr öffentlich und offensiv. Und aber kirchlich geheiratet haben. Und das ist ja in der evangelischen Kirche gar nicht möglich, weil du musst Mitglied der Kirche sein, wenigstens Mitglied sein, um kirchlich zu heiraten. Und die haben dann irgendwie mit der Pfarrerin vor Ort dann Deal gemacht, damit sie da irgendwie in der Kirche heiraten können, und weil die Kulisse wichtig war. Und da merke ich, dass es mir als jemanden, dem all diese Dinge dann doch wichtig sind, sehr aufstößt, wenn Leute Kirche, kirchliche Gottesdienste, ein Traugottesdienst als Kulisse verwenden, um damit ihre Hochzeit in der Boulevardzeitung irgendwie darzustellen oder zur Schau zu stellen. Und ich merke, dass mir mein Glaube dann doch so weit wichtig ist, dass ich damit irgendwie ein Störgefühl entwickle.
Ein Phänomen, was wahrscheinlich nicht nur Christian Lindner betrifft, sondern der hat sozusagen das sehr öffentlich vorgelebt, wird aber wahrscheinlich auch im privaten Bereich, ohne dass es viele Leute mitkriegen, so umgesetzt. Was bedeutet denn für dich so ein aktiv gelebter Glauben? Also wo ist das in dir drin? Ja, weil das zieht sich ja schon, du hast ja dann einen ganz anderen Weg gegangen, bist dann bei Personalmanager geworden in großen Unternehmen, hast dann auch das irgendwann hinter dir gelassen, bist jetzt im Grunde Autor und Publizist, eine öffentliche Stimme geworden zu auch strittigen Themen. Wir kommen ja gleich zum Thema Kriegsdienstverweigerung, dann wird es hier heiß hergehen wahrscheinlich. Wo zieht sich dieser Glaube, dieser christliche Glaube durch dein Leben durch, und wie lebst du den?
Ich muss an der Stelle nochmal sagen, weil wir diese Debatte in den letzten Tagen auch hatten um Fußballspieler, die sehr öffentlich beten und so. Also wirklich, auch jeder soll seinen Glauben und seine religiösen Überzeugungen so leben, wie er mag. Privat, öffentlich, möchte das gar nicht richtig kommentieren. Aber ich antworte gerne halt auf diese Frage, weil ich das ja auch zweimal, glaube ich, gesagt habe als gläubiger Christ.
Damit verleiht man sich ja auch so eine gewisse Tiefe, ne?
Ja, beziehungsweise ich glaube, ich will schon anzeigen, ich bin halt nicht einfach nur evangelischer Christ, sondern ich habe ja offensichtlich auch irgendwie Theologie studiert. Mir ist der Glaube dann insofern wichtig, dass ich daraus auch Entscheidungen für mein Leben ableite. Und ich habe seinerzeit, das hast du schon angesprochen, den Kriegsdienst verweigert auf Basis und auf Grundlage meines Glaubens, weil ich da eben auch eine sehr pazifistische Einstellung heraus abgeleitet habe. Heute würde ich das sogar genau umdrehen und sagen, wir haben auch eine Funktion der Solidarität und des Beistands und der Nächstenliebe. Und dem angemessen ist es, einem europäischen Nachbarn, der überfallen wird, irgendwie beizustehen. Und da merkt man natürlich auch, wie man ganz schön ins Schlingern kommt, weil wenn du mit derselben biblischen Auskunft wahlweise das eine oder das andere bestimmen kannst, dann ist es gar nicht so einfach festzustellen, gibt es ein richtig oder falsch oder wie geht es mit deinen politischen Überzeugungen. Aber da merke ich schon, das sind Dinge, die mir wichtig sind und die ich dem eben aus dem christlichen Glauben halt ziehe.
Steven Ampalagan ist bei uns in SWR1 Leute und kriegt ein gemischtes Zeugnis von der SWR1-Hörerin Beate Wiedmeier, die sagt, ist ein sehr spannender Gast, Steven Ampalagan, aber die Frage Unterschied Christ oder gläubiger Christ, die wurde nicht detailliert. Sie hakt nochmal nach und möchte wissen, was bedeutet das für dich, Steven, im Alltag?
Also die Frage, ob ich gläubiger Christ bin, spielt jetzt bei der Auswahl, wenn ich jetzt irgendwie zum Bäcker gehe, ist keine große Rolle, muss ich sagen. Also ich wache jetzt nicht morgens auf und denke mir, okay, what would Jesus do? Das bin ich ganz ehrlich. Und ich glaube, das unterscheidet vielleicht nochmal Menschen, die eher so einer Landeskirche angehören, von denen, die jetzt in Freikirchen oder evangelikalen Gemeinden oder charismatischen Gemeinden sind, wo es eine wirklich lebensentscheidende und bestimmende Bedeutung hat, wie der Glaube verankert ist im eigenen Leben. Aber bei den doch erheblichen und großen Gewissensentscheidungen und auch den politischen Positionsbestimmungen macht das einen Unterschied, finde ich, ob du das, wofür du bist, nämlich bei der Frage der Sicherung der Sozialsysteme, wie wichtig es dir ist, Armut zu bekämpfen und auf welche Art und Weise. Ich merke allein da schon, dass da biblische Fragen und Facetten für mich eine große Rolle spielen, nämlich irgendwie die Bekämpfung von denjenigen, wo Jesus gesagt hat, die hungern, die sind im Gefängnis, die sind alleine, die sind krank, die dürsten. Und ich habe, das muss ich schon sagen, einen erheblichen Teil meines Lebens damit verbracht, diesen Ansprüchen, die ich dann an mir auch stelle, gerecht zu werden. Und das kann jeder andere Mensch auch ohne christlichen, hinduistischen, muslimischen, jüdischen oder sonstigen Glauben auch. Aber für mich ist das eben eine der, das ist ein Kompass, mit dem ich versuche, durchs Leben zu kommen.
Vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den man verstehen muss oder an dir auch verstehen muss, um gleich diese Wehrdienstdebatte, die wir gleich starten werden, zu verstehen, ist, du bist ein Kind von Kriegsflüchtlingen. Also deine Eltern sind aus Sri Lanka, wo du auch geboren bist, vor dem Krieg geflüchtet. Sind dann hier natürlich, konnten sie hier in Frieden leben, haben also hier die Zuflucht gefunden. Du bist im Grunde in dieses friedliche Land hineingeboren worden, was sicherlich auch dazu geführt hat, dass du den Kriegsdienst verweigert hast dann als 19-Jähriger. Inwiefern zieht sich diese Erfahrung, Sohn von kriegsgeflüchteten Eltern zu sein, durch dein Leben und was ändert das in der eigenen Wahrnehmung?
Also es ist tatsächlich wie ein Fisch im Wasser. Also das umgibt dich vollkommen, egal wohin du kommst. Und Kriegsflüchtling zu sein mit dunkler Hautfarbe, das muss man dazu sagen, aus einem Land, das die meisten Leute nicht so wahnsinnig dolle interessiert, weil es auch keine Bodenschätze hat oder Ölvorkommen, sonst hätten uns die Amerikaner, glaube ich, schon längst die Demokratie vorbeigebracht. Das macht einen Unterschied. Also du wächst auf in Armut. Du wächst auf in einer Flüchtlingsunterkunft oder verbringst da irgendwie doch die ersten Jahre deines Lebens. Du wächst auf und machst die Erfahrung, dass viele, viele Menschen dich ablehnen. Und zwar, weil du bist, wie du bist. Oder dass sie das Gefühl haben, du fügst dieser Gesellschaft nichts zu, was ich an der Stelle zumindest bei meinen Eltern sehr vehement bestreiten muss. Meine Eltern haben immer gearbeitet, immer Steuern gezahlt. Ihre Kinder sind irgendwie einigermaßen erfolgreich geworden, haben selber gearbeitet und Steuern gezahlt. Und
tun es immer noch
und gut, mein Vater ist jetzt sehr, sehr krank geworden.
Ich meine jetzt
die Kinder tun es immer noch, genau, wobei meine Schwester nicht mehr, die ist nämlich nach Holland gegangen und
zahlt da ihre Steuern
noch schlimmer, die überlegt jetzt sogar Holländerin zu werden. Das würde natürlich meine rheinische Seele wirklich zum Bersten
bringen. Naja, ist ja immerhin im Nachbarschaft,
das ist
ne?
Sind
das Erfahrungen, die deine vorwiegend wahrscheinlich deine Eltern gemacht haben, in der Flüchtlingsunterkunft zu leben und so weiter, dieses nicht akzeptiert sein, wie man ist, das kriegt man nicht los, ne?
Nein, das machen ja nicht nur meine Eltern, also die Erfahrung, genau, in der Flüchtlingsunterkunft, viele meiner Verwandten waren noch viele, viele Jahre dort, ich habe sie immer wieder dort besucht. Die Anschläge auf die Wohnhäuser ausländischer Familien und auf die Flüchtlingsunterkünfte, die dann auch 2016, 2017 wieder enorm zugenommen haben, das ist ja etwas, was nicht spurlos an einem vorübergeht. Und ich merke schon, dieses vollkommen Allumfassende, das ist etwas in dieser Form, was ich vielen ostdeutschen Biografien, wo ich denen gegenüber sehr viel Verständnis entgegenbringe, dass nämlich, wenn alles um dich herum zerbricht, deine gesamte Biografie auseinandergerissen wird, du dich wirklich komplett neu orientieren musst und niemand da ist, der irgendwie wohlwollend dir zur Seite steht. Das ist etwas, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Und ich glaube, neben dem christlichen Glauben auch eine der Erfahrungen, die dazu geführt hat, dass ich mich in der Form engagiere, wie ich es tue.
Als was haben wir dich nicht heute alles schon bezeichnet, Steven? Publizist, Autor, Journalist mit Kolumne im Stern, Musiker, der es mal fast zum Rockstar geschafft hat. Natürlich studierter evangelischer Theologe, das hat fast die erste Stunde unseres Gesprächs heute bestimmt. Sind auch noch viele Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer offen, die wir jetzt aber einfach leider nicht mehr bearbeiten können, weil wir uns jetzt einem anderen Thema zuwenden. Du hast nämlich dich in die Debatte eingeschaltet um den Wehrdienst mit einem sehr persönlichen Beitrag. Das Land im Ernstfall verteidigen, ja oder nein? Das ist die Frage, die denen zugrunde liegt. Du beantwortest dir die Frage mit ja.
Warum? Genau. Ich habe, vielleicht muss man das über die Veröffentlichung meiner Bücher auch erklären. Ich habe jetzt ein zweites Buch geschrieben, das heißt Für den Frieden, Widerruf meiner Kriegsdienstverweigerung. Es gibt aber auch ein erstes Buch und das heißt Kampf und Sehnsucht in der Mitte der Gesellschaft. Und in diesem ersten Buch beschreibe ich die Fremdheitserfahrung von vielen Menschen in diesem Land, von italienischen Gastarbeitern, von asiatischen Kriegsflüchtlingen, von Ostdeutschen, von Heimatvertriebenen, von wirklich allen auch nur erdenklichen Bevölkerungsgruppen, die nach Deutschland gekommen sind, hier heimisch geworden sind, aber eben lange Zeit Ruhrpolen oder Polen, die ins Ruhrgebiet gekommen sind, die über lange Zeit, mehrere Generationen damit gestruggelt haben, überhaupt in die Mitte der Gesellschaft vorzudringen. Und mein erstes Buch beginnt und endet mit den Worten, ich liebe dieses Land. Und das ist für mich eine ganz wichtige Feststellung. Und es hat für mich auch echte Bedeutung. Jetzt ja natürlich die große Frage, wie kann man ein Land lieben?
Ja, aber tust du das wirklich? Also, weil ich habe manchmal oft das Gefühl, und das geht jetzt gar nicht mal um Migrationshintergrund und nicht, wenn man so die Leute reden hört in den sozialen Medien und auch im öffentlichen Diskurs, da ist nicht mehr so viel Liebe für das Land, für das Vaterland, wenn man jetzt mal pathetisch sein möchte, finde ich nicht so einen schönen Begriff. Aber also wo speist sich bei dir diese Liebe zum Land? Weil du als Sohn von Geflüchteten, Kriegsgeflüchteten hier dir auch ein Leben aufbauen konntest?
Also die Begriffe sind ja ganz interessant. Also das Land meines Vaters ist ja nicht mein Vaterland. Mhm. Die Sprache meiner Mutter ist nicht meine Muttersprache. Also muss der irgendwie etwas anderes aus alledem entstehen. Und ich würde es auch gar nicht so, auch nicht so transaktional verstehen. Ich konnte etwas tun oder habe Möglichkeiten bekommen, deshalb finde ich das ganz wunderbar. Dann müsste man ja auch seinen Arbeitgeber mit voller Inbrunst lieben und davon würde ich jetzt eher Abstand nehmen, auch wenn das nicht bedeutet, dass ich die vergangenen Stationen nicht sogar sehr schätze. Ich mag einfach meine Heimat. Ich mag, was es auslöst, wenn ich in mein Zuhause zurückkomme, wenn ich nach Hause komme. Und das sind ganz kleine Dinge. Ich mache als jemand, der in Nordrhein-Westfalen groß geworden ist, viel Urlaub in den Niederlanden, wo auch meine Schwester lebt. Und wenn ich an der Autobahn bin und ich fahre wieder nach Hause und ich sehe dieses blaue Schild und ich sehe Willkommen in der Bundesrepublik Deutschland, ich merke, dass etwas in mir passiert. Und das mag man in diesem Sender wahrscheinlich noch ganz, hoffentlich mir nicht übel nehmen, aber ich habe viele, 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 viele Tage und Wochen und Monate im Süden des Landes verbracht, auch in Stuttgart verbracht. Und wenn ich dann in den Norden gefahren bin, nach Hause, und man verlässt Baden-Württemberg und verlässt irgendwie die ganze Umgebung drumherum und man kommt an, herzlich willkommen in Nordrhein-Westfalen. Und das Schild ist schon so ein bisschen verrostet und irgendwie verklebt und es ist auch schon so ein bisschen abgewrackt, dann weiß ich, hier bin ich zu Hause.
Ja, also ich glaube, das kann hierzulande natürlich kein Mensch verstehen.
Aber man
nimmt es dir nicht übel, dass du deine Heimat gerne magst. Steven Ampalagan ist bei uns in SWR1, Leute. Du siehst in der Landesverteidigung eine moralische Pflicht und möchtest auch darüber diskutieren. Stell ich mir nicht einfach vor. Was heißt denn das in deinem Fall konkret? Also bist du jetzt irgendwie bei der Bundeswehr oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, ganz konkret, auch anschließend an das, was ich vorher gesagt habe, wenn man sagt, ich liebe dieses Land und ich habe einen sehr emotionalen Bezug zu meiner Heimat, dann muss man daraus ja irgendetwas ableiten und zwar auch, dass man bereit ist, das zu verteidigen. Die Frage ist ja, wie man es verteidigt, wie man sich einsetzt, wie man sich in den Dienst dieses Landes stellt, wenn man es denn möchte. Und für mich persönlich war es so, dass ich ja den Kriegsdienst verweigert habe und Zivildienst geleistet habe. Das heißt, ich weigere mich oder wehre mich auch dagegen, dass das nicht anerkannt wird. Also einen Zivildienst zu leisten, einer Diakonie, ein Jahr seines Lebens zu arbeiten für wirklich kein großes Geld, aber sich für und um seine Mitmenschen zu kümmern, das ist, finde ich, schon enorm wichtig und sollte nicht unter die Räder kommen oder irgendwie so ein Dienstzeit zweiter Klasse sein. Aber ich habe mir überlegt, es kann nicht sein, dass wir eben über militärische Verteidigung und über die ja auch militärische Bedrohungslage sprechen und ich mache dann nichts dazu, sondern schreibe kluge Bücher und stehe an der Seitenlinie und erzähle den Leuten, was sie zu tun haben. Und ich habe dann gesagt, okay, ich ziehe meine Kriegsdienstverweigerung zurück. Ich habe der Bundeswehr angemeldet, dass ich meine Kriegsdienstverweigerung widerrufe und dass ich mich zur Reserve melde. Jetzt kann ich mir schlecht aus eigenen Mitteln Flecktarn kaufen und dann einfach so tun, als ob ich da mitmache im Wald. Das heißt, ich warte jetzt darauf, dass sich die Bundeswehr bei mir meldet und anzeigt, guten Tag, lassen Sie uns gerne sprechen und überlegen, wie es weitergehen kann. Und
also du willst wirklich den Grundwehrdienst, sozusagen die Grundausbildung absolvieren. Das ist, genau. Wenn die sagen, jetzt komm, dann gehst du auch.
Dann werde ich mich damit auseinandersetzen, beziehungsweise ich werde dann dahin gehen und dann den, was mir sicherlich auch schwerfallen wird, den Anweisungen Folge leisten, die dann damit einhergehen. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass man als Reservist dann durch die Weltgeschichte geschickt wird, sondern die Idee des Reservisten ist ja insbesondere bei der Heimatverteidigung, dass man in der Lage ist, als Teil einer größeren Gruppe dieses Land und seine Menschen zu verteidigen.
Mhm. Was hat denn dich zu diesem Schritt bewogen? Also weil das ist ja schon, also da gehst du ja weiter als andere Befürworter, jetzt sage ich mal, die sagen, ja, wir müssen unser Land verteidigen. Aber wie, eben wissen die nicht genau, also dein Beitrag, sagst du, ist, ich gehe jetzt, mache den Grundwehrdienst, werde dann Reservist. Ich hätte da eine Idee, was das dann in einem akuten Kriegsfall tatsächlich für dich bedeuten würde. Da könnte man auch gut sagen, oh nein, das möchte ich auf gar keinen Fall. Ist natürlich wohlfeil in gewisser Hinsicht. Also da sind wir schon mitten in der Diskussion. Aber sag doch mal, was hat dich zu diesem Schritt bewogen?
Also grundsätzlich ist es so, dass ich am Ende vor mir selber gerade stehen muss. Also so schön es auch alles ist, was ich öffentlich mache und erzähle, am Ende muss ich mir selber in den Spiegel schauen können. Und ich kann nicht etwas fordern, von anderen fordern, was ich selber nicht erbringe. Ich habe über Jahrzehnte, ja, 2,5 Jahrzehnte mittlerweile, die Polizei kritisiert und es reicht aber nicht. Und weil ich will, dass die Polizei besser wird, bin ich jetzt Lehrbeauftragter an der Polizeihochschule und bilde Polizisten selber aus. Und in der Bundeswehr war es so, es sind zwei Dinge passiert. Das eine ist der Überfall der Russen oder der Russischen Föderation auf die Ukraine und ein europäischer Nachbar, der in Gefahr gerät und geraten ist. Und das Einzige, was wir Deutschen dann irgendwie den angeboten haben, war, wir können euch 5000 Helme liefern. Und dann dachte ich, so möchte ich das nicht. Ich schäme mich im Grund und Boden. Das reicht nicht. Und das Zweite ist, mein Vater ist enorm krank geworden. Der ist wirklich schwer krank geworden, hat einen Pflegegrad 5, ist schwer dement. Und diese Idee, dass man halt fliehen kann, die ist halt vorbei. Mein Vater wird nicht fliehen. Viele Menschen werden nicht fliehen. Viele kranke, schwache, arme Menschen, die unsere Hilfe benötigen, werden in einem Kriegsfall halt nicht fliehen können. Und unabhängig davon, ob die Russen jetzt bei uns irgendwie in Dortmund stehen werden, es ist wichtig, dass auch diese Menschen geschützt werden. Und in welcher Form auch immer wir einen Dienst leisten, es ist wichtig, dass wir, und da kommt vielleicht jetzt auch der christliche Glaube zurück, etwas daraus machen, aus der Sicht, dass wir eben nicht alleine sind auf dieser Welt, dass wir uns auch für unsere Mitmenschen einsetzen müssen.
So, wir haben jetzt von Juliane Weller-Bartels, SWR1-Hörerin, einen wirklich, also muss ich gestehen, ist mir nicht aufgefallen, Hinweis bekommen. Sie schreibt, interessanter Gast, Ausrufezeichen. Ich fände es aber besser, wenn Sie beide den korrekten Begriff Wehrdienst verwenden würden und nicht andauernd von Kriegsdienst sprechen. Da hat sie recht. Wenn wir das gemacht haben, haben wir natürlich den Wehrdienst gemeint. Oder meintest
es
du
gibt
Kriegsdienst?
Es gibt zwei unterschiedliche Sachen. Also man leistet den Wehrdienst, aber verweigert den Kriegsdienst. Das sind zwei unterschiedliche Dinge tatsächlich. Also wenn wir über meinen Werdegang sprechen, dann habe ich den Kriegsdienst verweigert. Aber das, was eben passiert, ist, oder die Ausbildung ist halt der Wehrdienst, der Grundwehrdienst
ja.
Zum Beispiel.
Der Ersatzdienst, hat man ja damals gesagt. Ja. Kreiswehrersatzamt, auch so ein schönes Wort. Gab es hier früher. Ich war zum Beispiel in Schwäbisch Gmünd auf dem Kreiswehrersatzamt, bin gemustert worden, tauglich, habe dann den Kriegsdienst verweigert.
Viele Männer haben damals ihre ersten sexuellen Erfahrungen beim Kreiswehrersatzamt gemacht.
Dazu möchte ich keine weitere Aussage machen. Ich habe ja gesagt, ich habe viele Fragen. Diese Bedrohung, von der du sprichst, durch den russischen Angriff auf die Ukraine, nicht weit von hier ein echter Krieg, ein heißer Krieg, so dass wir ihn sozusagen mal tatsächlich so zumindest im Windhauch zu spüren bekommen. Aber spüren wir wirklich diese Bedrohung? Also ist die denn wirklich da? Dazu gab es natürlich auch eine Anmerkung, die kam dann von nicht von Kurt Gühner, nein, von einem Hörer, der gesagt hat, wir haben doch, Markus Strobel war das, der sagt, ihm geht jetzt der Hut hoch, wo haben wir denn eine militärische Bedrohung? Die haben wir nirgends, das wird uns eingeredet von unseren Politikern. Was ist dazu deine Meinung?
Ich möchte mich gar nicht dazu äußern, wer wem jetzt was einredet. Wir sind ja glücklicherweise ein freies Land, in dem jeder seine Meinung äußern und Meinungen anhängen oder irgendwie Medien konsumieren kann, wie er oder sie mag. Wir haben aber von allen unseren Nachrichtendiensten, dem militärischen Abschirmdienst, dem Bundesnachrichtendienst und dem Bundesamt für Verfassungsschutz klare Anzeichen dafür, dass Russland einen Angriff auf NATO-Territorium spätestens im Jahr 2029 vorbereitet. Und sobald beispielsweise im Baltikum, wo die Länder Estland, Lettland und Litauen Mitglieder der NATO und der Europäischen Union sind, sobald diese Länder in irgendeiner Form angegriffen werden, greift Artikel 5 des NATO-Vertrags und Artikel 42 der Europäischen Einigungsvertrags und wir sind in der Pflicht, Beistand zu leisten und wir sind in der Pflicht, uns auch militärisch zu engagieren oder logistisch zu engagieren und werden dann eben zu einer Partei, die Teil dieser kriegerischen Auseinandersetzung ist. Und das zu negieren, das halte ich für sehr schwierig.
Okay. Aber hast du denn mal in deinen ganzen Überlegungen bedacht, dass es vielleicht ein Interesse daran geben könnte, uns zu militarisieren? Und wenn ja, warum?
Das gibt es auf jeden Fall. Also es gibt sicherlich ökonomische Interessen. Es gibt Interessen von Regionen und Industrien, damit einen Haufen Geld zu machen. Das ist ja vollkommen eindeutig und das steht ja auch völlig außer Frage. Und dafür zu sorgen, dass man das Geld, was man hat und das man einsetzen möchte, gut investiert, damit eben eine gute Verteidigungsfähigkeit gewährleistet ist. Das ist eine ganz große und wichtige Aufgabe, die, das Beschaffungswesen der Bundeswehr beispielsweise, das Verteidigungsministerium oder der Haushaltsausschuss machen müssen. Und alle Institutionen, die damit befasst sind, machen das mehr oder weniger gut. Und wie gut oder schlecht sie das machen, das können wir alle sehen. Aber klar, es gibt unterschiedliche Interessen, die da herummanövrieren. Aber das muss man ja eben auch im Gesundheitssystem feststellen. Also die Pharmabranche oder die Pharmaindustrie ist auch keine, der ich jetzt wahnsinnig viel Sympathie entgegenbringe. Aber es ist gut, dass es Unternehmen gibt, die Medikamente herstellen oder Gesundheits- und medizinische Produkte herstellen. Denn das führt am Ende dazu, dass Menschen behandelt werden können. Auch wenn ich viele, viele der Unternehmen da mindestens fragwürdig finde. Mhm.
Wir gehen gleich mal der Frage nach, kann man sich auf so einen Krieg, der ja immer noch für uns zum Glück abstrakt ist, überhaupt vorbereiten? Vielleicht noch eine letzte Frage, und zwar fand ich das so ganz interessant als Link so zwischen dem gläubiger Christsein und jetzt der Widerruf der Kriegsdienstverweigerung. Die kam von Franz Habig aus Maulburg, der hat geschrieben, was ist denn mit der Feindesliebe? Und der Aussage, wenn dir einer auf die rechte Wange schlägt, halte die andere hin, ist es als Christ nicht die Aufgabe, andere als militärische Formen der Konfliktlösung zu suchen?
Naja, wir müssen endlich wegkommen von dieser Dualität, wo es dann irgendwie heißt, entweder es gibt Diplomatie oder es gibt militärische Angriffe. Also was wir ja feststellen ist, es gibt ständig Austausch, ständig Versuche der diplomatischen Problemen oder Konfliktlösung. Wir sehen, dass die Ukraine über mittlerweile 12 Jahre hinweg versucht, diplomatische Lösungen zu finden, gesprächsbereit ist. Es ist die russische Seite, die da nie zu Gesprächen bereit ist oder die Gespräche dann ergebnislos verlässt. Und gleichzeitig muss man auch sagen, es gibt den Punkt, dass Gewalt nicht eskaliert und dass man nicht immer wieder zurückschlägt und dadurch eine Gewaltspirale befeuert. Was man aber eben auch anzeigen muss, es gibt die Pflicht, sich solidarisch an die Seite eines Landes und an der Seite von Menschen zu stellen, die angegriffen werden. Und was passiert, wenn sie angegriffen werden, das sehen wir in Regionen wie beispielsweise Butscha, in Mariupol, in Marinka, wo einfach Blutbäder stattfinden, wo Kinder entführt werden, wo Frauen vergewaltigt werden, wo Männer gefoltert werden. Und dann zu sagen, ja, wir machen jetzt Feindesliebe und halten die andere Wange hin, das halte ich ehrlich gesagt für vermessen.
Vielleicht erstmal die Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer. Franz Habig habe ich ja schon mal erwähnt, der uns nochmal schreibt, ach, ich liebe meine Heimat sehr, aber jede Form militärischer Konfliktaustragung zerstört Heimat. Da kommen wir dann, glaube ich, zum Pazifismusbegriff, da kommen wir sowieso gleich dazu. Martin Schäpe aus Korb, der hatte ähnliche Gedanken. Verweigerung 1983 zurücknehmen. Vorerst hat mich ein Freund aber überzeugt, wir könnten im Kriegsfall besser im Krankenhaus helfen. Mhm. Abschließend entschieden habe ich aber noch nicht. Da könnte ich dir jetzt auch viel erzählen. War auch mal nah dran, in ein Bundeswehr, ich bin ja Arzt, nah dran, in ein Bundeswehrkrankenhaus zu gehen. Da wäre ich dann jetzt sozusagen Soldat geworden, muss man nämlich, um im Bundeswehrkrankenhaus arbeiten zu können. Ich würde jetzt meine Aufgabe auch eher im medizinischen Bereich sehen. Da kann ich vielleicht mehr tun als einfacher Soldat. Wo würdest du sozusagen deine Aufgabe sehen?
Ich möchte all dem Gesagten tatsächlich sehr zustimmen. Es geht nicht darum, dass wir jetzt 80 Millionen Flecktarnuniformen schneidern und wir jetzt alle durch den Schlamm räumen, sondern ich glaube, ein Dienst, ob jetzt im Krankenhaus, im technischen Hilfswerk, an welchen Stellen auch immer, ist eine fantastische Sache. Ich bin absolut dagegen, dass auf junge Menschen abzuwälzen. Ich wüsste nicht, warum nicht bis, weiß ich nicht, 50, 60 Jahren Menschen sich dafür entscheiden können, in diesem Land etwas zu tun, in sozialen Bereichen, ökologischen Bereichen oder sonst wo. Und das muss ich sagen, ist etwas, was mir ein ganz großes Anliegen ist. Was würde ich machen? Ist ja auch nochmal die Frage, ob ich nochmal als Tauglichkeitsgrad 2 gemustert würde, wenn ich da durch die Musterung durchgehen würde. Aber zum einen, klar, also jeder Mensch kann und soll auch im Rahmen seiner Fähigkeiten etwas tun, wenn das irgendwie körperliche Aufgaben sind, die auch dazugehören müssen, und zwar auch tatsächlich militärische, dann soll das so sein. Ich bringe natürlich eine hohe Expertise mit, was das Thema Organisation und Personal betrifft. Ich kann zum Rekrutierungsprozess der Bundeswehr, glaube ich, noch ein zweites Buch schreiben, nämlich sich in der Bundeswehr einzubringen von außerhalb. Es ist nicht so, dass man da anruft und am nächsten Tag kommt die schwarze Limousine und nimmt dich mit Kaltgetränken und Erdnüssen dann irgendwie in die Bundeswehrkaserne mit. Es ist eher Asterix und Obelix und das Haus das Verrückte. Macht es gar nicht so einfach anzuzeigen, ich würde gerne mitmachen. Also da gibt es ganz viel zu tun und ich bin für jede Verwendung offen.
Also jeder und jede da, wo er oder sie kann. Jetzt ist ja die ganze Grundhaltung gegenüber Bundeswehr, Militär oder auch Polizei hat sich geändert. Du hast selbst vorhin gesagt, ich habe viele Jahre damit zugebracht, die Polizei zu kritisieren. Ich war letztes Jahr auf einer Veranstaltung, da hat eine ranghohe Frau von der Bundeswehr, Nicole Schilling, gesprochen. Und ich habe festgestellt im Publikum, irgendwie hat sich in der Gesellschaft was gedreht. Dieses in Verruf geratene Militär hat plötzlich seinen Platz wieder in der Mitte der Gesellschaft gefunden. Ist das nicht was, was dir auch ein bisschen Angst macht? Weil das war immer für mich etwas, was Deutschland so ausgemacht hat, dass wir eben nicht so militarisiert waren.
Ich meine, das ist jetzt wirklich keine sehr komplexe Verständnisfrage, wenn es darum geht, warum ist das in Deutschland so? Warum ist es beispielsweise in Ländern wie Großbritannien, Frankreich, der Sowjetunion oder den USA anders, wo man die Erfahrung gemacht hat, dass die eigene militärische Institution oder die Armee zur Befreiung Europas vom Faschismus beiträgt. Das ist ja etwas, wo wir dann doch auf der anderen Seite der Geschichte gestanden haben. Und ich finde ja, dass alle Institutionen der Demokratie, alle demokratischen Institutionen, alle Institutionen der parlamentarischen, freiheitlichen Verfassungsdemokratie einen Platz in der Mitte dieser Gesellschaft haben müssen. Und gleichzeitig müssen sie in höchstem Maße kritisch begleitet werden. Ich möchte keine Bundeswehr, die abgefeiert wird, die abgekultet wird, die unwidersprochen ihren Kram machen kann. Wir haben immer noch ein großes Problem damit, dass Polizeiberichte einfach widerspruchslos in der Zeitung landen und abgedruckt werden. Und ich möchte, dass hart kritisiert wird. Und gleichzeitig möchte ich natürlich, dass anerkannt wird, dass all diese Institutionen, ob jetzt Militär oder Polizei, Geheimdienste, Kriminalämter, dass sie wichtig sind für die innere und äußere Sicherheit unseres Landes.
Es soll auch eine Parlamentsarmee bleiben. Das ist, würde ich mal sagen, damit integriert. Zwei Fragen habe ich noch. Du hast vor 2 Wochen etwa darüber mit Schülern diskutiert, in einer Schule in Berlin. Die Diskussion hätte aber genauso gut hier in Baden-Württemberg oder anderswo stattfinden können. Was sagen die denn dazu, die junge Generation?
Die haben eine unglaublich differenzierte Meinung. Und es ist, ich meine, ich habe mit 3, 4 Schülerinnen und Schülern gesprochen, die natürlich auch nur ihre Sichtweise mitbringen können, die aber eben auch darunter leiden, dass sie jeden Tag die Erfahrung machen, dass junge Menschen diesem Land egal sind, dass die Politik und die politischen Mehrheiten bestimmt und dominiert sind, davon es älteren Menschen einigermaßen gut zu machen und alle Lasten, Pflichten und Bürden den jungen Generationen aufzuerlegen. Und das ist etwas, dem ich total zustimmen würde. Und jetzt sollen sie zum Dienst an der Waffe gezwungen werden. Also den ganzen Tag wirst du beleidigt und dann sollst du dieses Land verteidigen, weil, ja, das haben sich die Älteren dann jetzt so überlegt.
Also dass man da keine große Lust hat, dafür hast du ein gewisses
Verständnis. Ich habe 100% Verständnis.
Letzte Frage mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Wehrpflicht zurück, ja oder nein?
Ja.
Vielen Dank, Steven Ampalagan, für deinen Besuch und das interessante Gespräch in SWR1, Leute. War schön, dich hier zu haben.
Danke. Vielen Dank für die Einladung.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute,
wir nehmen uns die Zeit.